Durch pränatale Untersuchungen kann man heute mit großer Genauigkeit feststellen, ob man ein Baby mit Down-Syndrom bzw. Trisomie 21 erwartet. Die Angst davor ist groß. 9 von 10 Schwangeren in Deutschland lassen deshalb bei der Diagnose Trisomie 21 die Schwangerschaft abbrechen. Ist diese Angst berechtigt? Wie sieht das Leben, der Alltag mit einem Kind mit Trisomie 21 aus? Mir gegenüber sitzt ein Ehepaar, das sich bewusst für ihr Kind mit Trisomie 21 entschieden hat. Sie sind mutig gegen den üblichen Strom geschwommen und heute glücklich mit ihrem Titus. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus, der Sendung mit ganz besonderen Geschichten. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Kind, nämlich über euren Sohn, Rabea und Christopher Kramp. Wie schön, dass ihr ins Studio von Amazing Discoveries gekommen seid. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch mit euch.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ihr seid beide recht engagiert, recht talentierte Personen mit großen Plänen. Wolltet ihr ein Kind haben? Hat ein Kind überhaupt Platz in eurem Leben?
Ja, wir haben uns lange eine Familie gewünscht. Mhm. Wir haben dieses Wunschkind ganz bewusst bekommen und uns ganz bewusst dafür entschieden.
Wir hatten schon eigentlich 5 Jahre vorher den Namen. Ja. Wir haben mal im Urlaub das Buch Titus gelesen und waren dann so begeistert von dem Namen, haben gesagt, wir brauchen jetzt noch einen Sohn, der dann Titus heißt, und dann haben wir das Kind zum Namen bekommen.
Wie war das für dich, als Rabea dann schwanger war?
Das war eine große Überraschung. Sie hat das ganz witzig gemacht. Wir haben am Frühstückstisch gesessen. Und sie hat das dann mit so einem Symbol versteckt unter dem Teller, glaube ich, war das, ja. Und dann, ich habe es am Anfang gar nicht richtig gecheckt, was sie mir eigentlich sagen wollte. Und bis ich dann, das hat so ein bisschen gerattert in meinem Kopf, bis ich verstanden habe, hey, sie ist schwanger. Und dann war es natürlich schon ein toller Moment. Und dann, weiß ich noch, haben uns niedergekniet, haben gebetet, dass Gott das Kind segnen wird und ja, die Schwangerschaft.
Ich kenne keine Schwangeren, die sich keine Sorgen um ihr Baby machen. War das bei euch auch so?
Für mich war überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich ein behindertes Kind kriegen könnte. Meine Frauenärztin hat mich im ersten Trimester öfter ermutigt, zur Spezialistin zu gehen, um die Erstsemesterdiagnostik zu machen. Ich habe das immer abgelehnt. Mhm. Wir haben uns eigentlich dafür entschieden, dass wir, egal was dabei rauskommen würde, wir keine Maßnahmen ergreifen würden. Wir würden das Kind nehmen, wie es ist. Und deswegen war eigentlich bis zur 12. Woche so eine Untersuchung nicht gemacht worden. Und dann war ich zur ganz normalen Routineuntersuchung. Dann hat sie was Auffälliges im Ultraschallbild gesehen, eine dicke Nackenfalte, die viel, viel zu dick war. Und dann gingen eigentlich die Untersuchungen los und dann gingen meine Sorgen los. Bis dahin habe ich mich nur gefreut, dass ich schwanger war und habe überhaupt nicht mit sowas gerechnet.
Mhm. Und dann kamen die Untersuchungen. Was waren das für Untersuchungen? Wie kann man Trisomie 21 erkennen?
Also wir waren zuerst dann bei einer Spezialistin, die das Ultraschallbild angeschaut hat. Und sie sagte 70% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind irgendeine Behinderung hat.
Mhm. Aber wahrscheinlich keine Trisomie 21, sondern eher was Komplexes. Und wir hatten ja eigentlich keine Ahnung. Mhm. Wir sind dann abends nach Hause gefahren und haben einfach Wikipedia aufgemacht und geschaut, was es alles gibt. Und da ist uns erstmal so richtig das Herz in die Hose gerutscht. Mhm, weil es gibt ja also die komplexesten Syndrome.
Ja, ja. Es ging weiter mit einer Chorionzottenbiopsie. Man macht ja manchmal auch Fruchtwasseruntersuchungen, aber bei uns war es eine Chorionzottenbiopsie. Das heißt, die Plazenta ging eine dicke Nadel in meinen Bauch und dann wurde Gewebe entnommen. Und nach ein paar Tagen haben wir dann einen Anruf gekriegt. Und dann, war es raus, was es war.
Und du hast den Anruf entgegengenommen?
Ich habe ihn alleine, ich war alleine und dann habe ich Christopher angerufen. Mhm. Es war ein schwieriger Moment.
Mhm. Ja. Das muss ein Schock gewesen sein, ja.
Ja.
Was war dein erster Gedanke, Rabea?
Mein Leben ist zu Ende. Also ich habe gedacht, mein erster Gedanke war eigentlich, das Kind zieht nie aus. Das ist ein bisschen verrückt, so einen Gedanken zu haben, aber es war mein erster Gedanke. Und heute muss ich sagen, Titus zieht nie aus. Ich freue mich eigentlich drüber. Ob es dann wirklich so kommt, das werden wir sehen. Aber meine Welt war ziemlich dunkel, war ziemlich schwarz, so die ersten Tage. viele Tränen. Ich saß viel auf der Couch, habe die Wand angeguckt und habe einfach nur beim Gucken auf die weiße Wand angefangen zu heulen. Das waren ja die ersten Tage, Wochen waren sehr schwer.
Und wie war, ging es dir?
Ja, wir hatten ja, wie gesagt, ein paar Tage Vorlauf zu wissen, es könnte was sein. Dann hatte sie das Gespräch mit dem Genetiker gehabt, hat mich dann angerufen. Er hat angerufen und wollte mich dann, also sie wollte dann vom Gespräch berichten. Ich saß gerade im Unterricht in Tübingen. Also ich war nicht in Tübingen, aber ich hatte Unterricht über Zoom. Das war ja damals auch Corona-Zeit. Und als der Unterricht vorbei war, habe ich gewusst, ich rufe jetzt Bea an. Aber ich wollte noch mal vorher beten. Ich habe dann noch mal gebetet, habe mich niedergekniet. Und das war ganz interessant, weil ich habe dann einen Bibeltext aufgeschlagen. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man einfach nur immer so die Bibel aufschlagen muss und dann. Ne? Aber ich habe das manchmal in meinem Leben erlebt, dass Gott so ganz besondere Texte in besonderen Momenten mir einfach so auch durch Bibelaufschlagen gezeigt hat. Und ich habe mich niedergekniet, habe gebetet und der Text, den ich dann gelesen habe, das war Jesaja 35, Vers 8. Und dort steht, und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie. Die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Bin ich aufgestanden, habe Bea angerufen und sie hat gesagt, Christopher, wir bekommen ein Kind mit Trisomie 21. Und dann wusste ich, Gott hat zu mir gesprochen. Ja. Er hat das gesehen und da habe ich mich sehr in den Arm genommen gefühlt von ihm auch.
Ich meine, ihr hattet den ganzen Hintergrund noch gehabt, was Wikipedia da alles erzählt, was da kommen könnte.
Ja, wir haben uns nur nicht mit Trisomie 21 beschäftigt, weil das Ultraschallbild so nicht aussah. Ja. Wir haben uns eher mit allem anderen beschäftigt und da haben wir ein bisschen das Fürchten bekommen. Mhm. Und am Ende waren wir eigentlich froh, dass es nur Trisomie 21 war.
Es gibt viele andere komplexe Syndrome, wo dann zum Teil auch die Kinder dann nur einige Monate Lebenserwartung haben und so. Mhm. Wir wollten halt unbedingt dann wissen, wenn wir unser Kind nicht aus dem Krankenhaus mitnehmen können oder wenn es nur 3 Monate leben wird, dass man sich darauf einstellen kann. Nicht wahr?
Was ist jetzt eigentlich Trisomie 21?
Also der Name sagt es eigentlich sehr schön. Da ist ein Chromosom, nämlich das 21. ist dreimal da. Normalerweise hat man ja von jedem Chromosom 2 und das ist dreimal da. Und das bewirkt, dass sozusagen auf verschiedenen Ebenen der körperlichen Entwicklung Dinge anders sind. Das ist eigentlich keine Krankheit. Ja? Also es ist eine Behinderung, aber es ist keine Krankheit. Auch Menschen mit Trisomie 21 können unterschiedlich krank oder gesund sein, je nachdem, was sie dann vielleicht an Krankheiten haben. Es ist eine genetische Veränderung. Es gibt auch andere Trisomien, also Trisomie 18 zum Beispiel oder 13. Eigentlich theoretisch kann jedes Chromosom dreimal vorkommen. In den meisten Fällen stirbt aber das Kind dann schon im Mutterleib. Und auch bei Trisomie 13 und 18 ist es so, dass das Kind dann allenfalls 1-2 Jahre, wenn überhaupt, leben kann. Und dass ausgerechnet bei diesem 21. Chromosom ein Kind trotzdem 40, 50, 60 Jahre leben kann, ist eigentlich im Grunde genommen, muss man sagen, auch wieder ein Wunder. Also für mich persönlich ist das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Gleichnis. Ja, das Gesetz ist zwar gebrochen, das Gesetz der DNA, und eigentlich müsste es zum Tod führen, und trotzdem leben die Kinder. Und das, finde ich, ist schon auch beeindruckendes Gleichnis irgendwo für uns.
Jetzt hattet ihr den ersten Schock gehabt, der war dann irgendwann überwunden. Ihr habt gesagt, zum Glück ist es Trisomie 21. Welche Herausforderungen kamen dann auf euch zu?
Ich hatte viele Untersuchungen in der Schwangerschaft. Also ich war eigentlich engmaschig in der Ultraschallkontrolle alle 2 Wochen. Bin auch mit Absicht zu den besten Experten gegangen, bin in das Universitätsklinikum in Tübingen. Ich hatte sehr, sehr tolle Ärzte dort, war sehr dankbar. Ich habe ganz, ganz viele Fragen gestellt bei jeder Untersuchung und habe tolle Antworten bekommen, sodass ich auch immer wusste, okay, ich bin einfach auf dem neuesten Stand, ich bin wirklich mitgenommen worden. Titus hatte in der Schwangerschaft Wasser in der Lunge, einen Pleuraerguss, das war 2-mal der Fall. Das war noch so ein bisschen Unsicherheit, was da passiert, aber das hat sich dann wieder gegeben. Wir sind 2 Tage nach dem Befund in den Urlaub gefahren und nach dem Urlaub war der Pleuraguss weg. Ja, der liebe Gott hat einfach viele Sachen so erledigt und als wir die Diagnose gekriegt haben, haben wir angefangen, ganz speziell zu beten dafür, dass Titus keine organischen Schäden hat, weil ja viele Kinder mit Trisomie 21 Herzfehler haben,
ja,
schwere Herzfehler, die mehrmals operiert werden müssen im Kindesalter.
Hüften auch.
Ja.
Probleme mit den Hüften oder
verschiedene. Oder Organe auch im Magen-Darm-Trakt, Organe, die nicht angelegt sind oder falsch.
Ja.
Ja. Genau, und da sind wir Gott eigentlich sehr dankbar, dass er nichts von alledem hat.
Ja. Und ihr sagtet mir, ihr habt euch im Vorfeld schon entschieden, dass ihr, wenn mal irgendwas sein soll, dass ihr das Kind behalten würdet. Kamen irgendwelche Zweifel auf oder war das keine Diskussion?
Also für uns war es eigentlich keine Diskussion. Wir waren dann eigentlich ein bisschen erstaunt, wie selbstverständlich auch die Ärzte davon ausgegangen sind, dass wir es abtreiben lassen würden. Also als sich der Genetiker angerufen hat, hat er erzählt.
Das war kein angenehmes Telefonat. Also wir waren ja, als der Befund dann da war, waren wir einmal beim Genetiker und er hat uns einige Sachen erklärt. Und dann hat er ein paar Tage später mich angerufen und ohne mich zu fragen, ob ich das hören will, hat er mir gesagt, das sind die drei Arten, wie man das Kind abtreiben kann. Und da musste ich mir das anhören und dann habe ich ihm am Ende gesagt, für uns ist keine dieser Möglichkeiten gangbar. Für uns kommt das nicht in Frage, wir möchten das Kind haben. Und wir haben sowohl vom Genetiker als auch von der Spezialistin und auch von meiner Frauenärztin nur Staunen geerntet, dass wir uns für dieses Kind entscheiden.
Bei der Spezialistin war das so, die war schon relativ erfahren, hat schon viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gearbeitet und sie hat eine andere Person mal gehabt, die es wusste und trotzdem ausgetragen hat.
Ja, weil ich habe sie natürlich gefragt, was gibt es für Besonderheiten in der Schwangerschaft, ist irgendwas anders? Und sie hat gesagt, ehrlicherweise kann ich sie nicht sagen.
Zu wenig Erfahrungswerte mittlerweile dafür. Ja.
Weil die meisten abtreiben.
Ja. Also man muss davon ausgehen, dass sehr, sehr viele von den Kindern mit Trisomie 21, die es heute noch gibt, nur deswegen existieren, weil man es nicht erkannt hat.
Ja, weil man es erst nach der Geburt gesehen hat.
Und man muss natürlich auch, sag mal, die Ärzte ein bisschen dahingehend in Schutz nehmen, weil die sich absichern wollen. Es gibt immer wieder Fälle, wo dann Eltern, das muss man sich mal vorstellen, hinterher die Ärzte verklagen, dass es nicht erkannt worden ist. Mhm. Und deswegen die Ärzte natürlich alles machen wollen, um sozusagen da in Anführungsstrichen auf der sicheren Seite zu sein. Trotzdem ist es natürlich für uns extrem befremdlich gewesen. Ja.
Jetzt findet man im Internet so viel Ermutigendes für ein Leben mit Trisomie 21. Mhm. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr am 21.03. den Welt-Down-Syndrom-Tag. Und in Deutschland leben ca. 30.000 bis 50.000 Menschen mit Trisomie 21. Was meint ihr, warum entscheiden sich trotzdem so viele werdende Eltern für die Abtreibung?
Also das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, unser eigener persönlicher Eindruck war, dass man sanft, aber doch auch in die Richtung gepusht wird, bisschen, ja, ohne jemandem einen Vorwurf machen zu wollen.
Ja.
Wir hatten der Spezialistin vor der Untersuchung gesagt, dass wir auf jeden Fall das Kind behalten werden. Das hat sie auch so wahrgenommen und war dann trotzdem überrascht, dass wir bei unserer Entscheidung geblieben sind. Mhm. Und wir haben daraus für uns so geschlussfolgert, dass es wohl viele Menschen gibt, die mit der Entscheidung in die Untersuchung gehen, wir behalten unser Kind und sich dann doch anders entscheiden. Mhm. Ja. Ich glaube, es sind vielleicht manchmal auch Berührungsängste. Ein Nicht-Wissen, wie man das handeln wird.
Ja.
Aber wir haben für uns eigentlich so erkannt, wir möchten eigentlich jedem Mut machen, der vor so einer oder einer ähnlichen, es gibt ja auch, wie gesagt, andere Syndrome, vor so einer ähnlichen Diagnose steht. Wir haben natürlich Schwierigkeiten, die andere nicht haben. Ich sage zu Bea manchmal, wir haben aber auch Schwierigkeiten nicht, die andere haben werden.
Zum Beispiel?
Und der Titus wird mit 16 niemals sagen, Mama, Papa, ich hasse euch, ich will ausziehen, ich werde euch niemals. Ja, das wird nie passieren. Ja. Oder anders gesagt, ich habe zu Bea gesagt, weißt du, wir haben viele Wünsche für unser Kind, aber es sind drei Dinge, die vielleicht so das Wichtigste sind, die man sich für ein Kind wünscht. Mhm. Dass es Gott liebt, dass es seine Eltern liebt und dass es glücklich ist.
Bingo.
Und bei diesen drei, genau bei diesen drei Disziplinen sozusagen, da ist ein Kind mit Trisomie 21 ganz vorne weg. Also da hat man schon Start, also Vorsprung, nicht wahr? Klar, also es kommt doch darauf an, sieht man das, was nicht geht?
Ja.
Oder sieht man das, was man hat?
Mhm. Mhm.
Und mit einem Kind mit Trisomie 21 hat man eine ganze Menge. Man hat ein Wunder, ein Kind, das eigentlich nach den Gesetzen der Genetik vielleicht eigentlich hätte gar nicht leben sollen, aber Gott hat es so gemacht, dass bei diesem Chromosom das Kind trotzdem lebt. Für mich ist das so ein, eigentlich ist jedes Kind mit Trisomie 21 ein Hoffnungsschimmer, so ein Gleichnis für das Evangelium. Wir haben das Gesetz gebrochen und trotzdem dürfen wir noch leben, auch wenn vielleicht nicht mehr in dem Potenzial, das Gott ursprünglich vorgesehen hat.
Ja.
Ja, ich glaube, alle Eltern oder werdende Eltern haben ja eine Vorstellung für ihr Kind. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel mir vorgestellt, unser Kind wird ein Instrument lernen und wird super auf dem Instrument. Wir sind ja auch Musiker. Und so hat man halt seine Vorstellung. Ja? Und das Kind wird Abitur machen und wird was Tolles studieren. Und als die Diagnose da war, musste man sich von dem Ganzen verabschieden.
Ja.
Von ja, diesem Lebensentwurf und dieser Lebensplanung. Und jemand hat zu mir, ist noch gar nicht so lange her, aber das war eine ganz, ganz wahre Aussage, hat jemand zu mir gesagt, du hast eine Trauerphase hinter dir. Mhm. Als du die Diagnose gekriegt hast, hast du eine Trauerzeit durchgemacht. Und das hat mir in der Zeit niemand gesagt, aber so in der Nachsicht muss ich sagen, genau das war's. Ich habe wirklich getrauert. Ich musste Abschied nehmen von einer Lebensvorstellung.
Die ganze Sichtweise musste sich ändern. Ja. Ich muss trotzdem noch mal auf die Abtreibung zu sprechen kommen. Könnte es sein, dass da für manche Eltern auch Scham da mit reinspielt, manche werdende Eltern? Oder gibt es da peinliche Situationen?
Also man muss sagen, ich glaube, was wir so gelesen haben in den Büchern vor noch nicht allzu langer Zeit, vielleicht 30, 40 Jahre zurück, war das wirklich scheinbar in der Gesellschaft auch noch so, dass man irgendwie die Kinder so ein bisschen beiseite geschoben hat oder dann vielleicht sogar Sprüche gehört hat wie, das kann man doch heute verhindern oder so. Mhm. Also wir haben den Eindruck, dass mittlerweile die Gesellschaft da, bei all den negativen Trends, die es in der Gesellschaft gibt, die Offenheit für vieles, die es heute gibt, hat in der Hinsicht natürlich, sag ich mal, auch das Gute, dass Minderheiten nicht mehr an den Rand gedrängt werden und behinderte Menschen sind auch eine Minderheit. Mhm. Und also uns ist eigentlich fast nur positives Feedback, Unterstützung entgegengekommen.
Ich glaube, die Gesellschaft spielt eine große Rolle. Wenn wir in die skandinavischen Länder gucken, dann sind diese Menschen so stark integriert und so sichtbar auch im Alltag, dass die Abtreibungszahlen tatsächlich in Skandinavien nicht so hoch sind für diese Kinder.
Interessant,
ja. Ja, und ich glaube, es spielt einfach eine große Rolle, dass man sich nicht in die Ecke gestellt fühlen möchte mit so einem Kind. Mhm.
Ja. Vielleicht brauchen wir da noch ein paar Jahre.
Ich hoffe, dass es kommt.
Ja.
Und wie ist, wir sagen immer eigentlich, dass, was man machen müsste, man müsste werdenden Eltern, die vielleicht auch vor so einer Diagnose stehen, einfach die Gelegenheit geben, mal Kinder mit 1, 2, 3 Jahren mit Trisomie 21 kennenzulernen.
Ja.
Einfach mal das zu sehen, weil wir haben auch vorher keine Ahnung gehabt. Ja, also klar hat man vielleicht mal im Freundeskreis, im Verwandtschaftskreis irgendwo mal einen Menschen kennengelernt oder so, aber nie wirklich das Leben so im Alltag erlebt. Und das hilft, glaube ich, ganz viel, wenn man merkt, das ist eigentlich ganz normal in vielerlei Hinsicht. Ja.
Deswegen sitzen wir ja auch hier und sprechen über dieses Thema, damit man merkt, es gibt da andere Ansichten.
Ja.
Und wie war es mit euren Eltern, euren Freunden? Habt ihr da Unverständnis geerntet?
Nein, überhaupt gar nicht. Nee. Also meine Eltern haben wir angerufen, die waren gerade im Urlaub. Mhm. Und wir haben dann alle geweint am Telefon. Mhm. Meine Mama war die mir vom ersten Moment an Mut gemacht hat.
Schön.
Die gesagt
das braucht
hat,
man ja.
Ja, sie hat gesagt, du bist stark und du schaffst das. Mhm. Und das war eigentlich der Satz, an den ich mich geklammert habe.
Mhm. Ja. Ich habe immer gute Unterstützung gehabt.
Ja, kann man das sagen. Also keine Verurteilung oder so.
Nein.
Euer Umfeld hat euch da mitgetragen.
Naja.
Genau das, was man braucht.
Ja.
Und wie ist es dir dann so während der Schwangerschaft ergangen?
Ich hatte eine tolle Schwangerschaft, abgesehen davon, dass ich halt alle 2 Wochen die Nacht vor dem Ultraschall nicht gut geschlafen habe. Ich habe eigentlich die Schwangerschaft sehr genossen. Mhm. Sie war ein bisschen zu früh zu Ende.
Okay.
Weil der Titus 4 Wochen zu früh kam.
Okay. Jetzt gibt ja der liebe Gott den Eltern 9 Monate Zeit, um sich auf ihr Kind einzustellen. Und bei euch waren diese 9 Monate ja bestimmt ganz anders. Wie unterschieden sich eure Sorgen und Ängste von denen der üblichen werdenden Eltern?
Also ich, vielleicht noch, um auf das, was wir davor gesagt haben, noch Bezug zu machen. Für uns war es natürlich auch ein Segen, schon so früh zu wissen. Und sozusagen auch dann Zeit zu haben, es zu verarbeiten. Weil wenn du sozusagen dich 9 Monate auf ein Kind freust und dann quasi im Kreissaal plötzlich das realisierst, dann, also das wissen wir von anderen Eltern, die haben da erstmal so einen Schock und die müssen dann erstmal diese Arbeit verrichten und in dem Herzen.
Das Kind auch annehmen lernen.
Ne? Genau. Mhm. Und das war für uns natürlich sehr schön, weil wir konnten all das sozusagen vorher schon durcharbeiten, durchdenken und uns dann auch wirklich auf ihn freuen, als er da war. Also das, da waren wir schon dankbar für.
Ja. Es heißt ja immer, Hauptsache gesund. Bei euch wusstet ihr schon von vornherein, er wird nicht ganz gesund sein. Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt gebetet, dass keine Organe befallen sind. Was war sonst noch euer Gebet?
Ja, wir haben eigentlich schon, bevor wir die Diagnose haben, gebetet. Ich weiß nicht, eines Abends kam ich darauf, als wir abends gebetet haben, lass uns dafür beten, dass unser Titus sanftmütig wird, dass er ein ganz sanftmütiges Gemüt bekommt. Mhm. Und eigentlich muss ich sagen, ist eine der größten Gebetserfahrungen in meinem Leben, weil genau das ist er. Er ist leicht zu handeln, er ist ja ein sanfter Charakter.
Normalerweise bin vor der Geburt, dann sagt man sich, ach, endlich kommt das Kind raus. Aber wenn man weiß, mein Kind wird behindert sein, was ist das für eine Gefühlswelt, die da in einem vorgeht?
Also ich muss ja sagen, ich habe früher immer die Evangelisten reden hören, die gesagt haben, als ich mein erstes Kind bekommen habe, dann habe ich die Liebe Gottes so richtig verstanden. Ja, so Henoch. Ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja. Wenn man so als junger Mensch dann denkt. Und tatsächlich, es ist wirklich so, ja, wenn man merkt, wenn man weiß, man wird Eltern, man wird Vater, dann hat man solche Gefühle. Aber ich bin dann mal einmal auf meinem Gebetsspaziergang morgens unterwegs gewesen. Das hat mich dann so wie einen Schlag getroffen, dass ich plötzlich darüber nachgedacht habe, ich weiß jetzt im Vorhinein, mein Sohn wird nicht das Potenzial haben, das es eigentlich theoretisch hätte haben können, wird sich nicht so entfalten können. Da hat es mich wie so ein Schlag getroffen, dass es eigentlich Gott genauso mit uns geht, und zwar mit jedem von uns. Gott weiß bereits, bevor wir geboren werden, wir werden keine 4 Meter groß, wir werden nicht mehr so denken können wie Adam und Eva. Wir werden nicht mehr diesen sündlosen Charakter haben. Wir haben längst nicht das, was eigentlich hätte sein können. Und trotzdem freut sich Gott auf jeden von uns. Das konnte ich so gut nachvollziehen, weil ich ja auch mich so auf ihn gefreut habe. Und da habe ich in dieser schwierigen Situation, glaube ich, nochmal einen neuen Aspekt von der Liebe Gottes für mich persönlich erkannt.
Ja. Das muss für Titus irgendwann mal wunderschön sein, wenn er hört, wie ihr euch auf ihn gefreut habt.
Ja,
egal, was da war.
Ja. Christopher hat in der Schwangerschaft, um noch auf deine Frage ein bisschen zu antworten, als wir die Diagnose hatten, hat er eine Woche später angefangen, Fachliteratur zu bestellen. Ich war noch total im Loch und er hat gesagt, komm, wir beschäftigen uns jetzt damit und wir kaufen uns Bücher, und hat er Bücher bestellt. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, mich einfach intellektuell und nicht emotional mit der Sache auseinanderzusetzen. Wir haben in der Schwangerschaft schon die Bücher gelesen, sehr wissenschaftliche Bücher. Wir haben viele neue Begriffe gelernt über Genetik und so. Und das hat mich auch wirklich rausgezogen. Weil ich war wirklich 8 Wochen, sage ich heute, war ich so im Loch. Ja. Mhm. Hatte schwere Gedanken.
Ja, das muss eine schlimme Zeit für dich gewesen sein. Welche Behinderungen kann so ein Kind noch haben? Ihr habt über organische Behinderungen gesprochen. Was gibt es da noch, mit was man rechnen muss?
Ja, es ist natürlich eine geistige Einschränkung. Man kann grob sagen, es ist alles ein bisschen langsamer. Also auch die Muskelkraft, man sagt Hypotonie, also Muskelschwäche, ist bei vielen dieser Kinder da. Sie lernen später laufen.
Lernen später sprechen, manchmal auch nicht so gut sprechen. Ne? Mhm. Also Bruchrechnen wird es wohl nie geben. Das können andere auch nicht.
Genau. Ja, es gibt Seh- und Hörschädigungen. Mhm. Ja, Titus hat auch Hörgeräte, weil der Gehörgang noch zu eng ist.
Und die Anatomie innen drin ist oft auch anders als bei uns.
Ja, im Kopf ist alles ein bisschen kleiner, die ganzen Gänge und so.
Wenn er mal Schnupfen hat, dann hat er halt manchmal wochenlang Schnupfen, zum Teil sogar mal monatelang gehabt.
Ja, diese Kinder sind sehr infektanfällig, kommt auch dazu. Bei Titus geht es, hält sich in Grenzen. Ja. Es ist eigentlich
ein Gesamtpaket, kann man sagen.
Auch der Hang zum Autismus ist ein bisschen größer oder auch zu anderen Sachen. Aber du hast gesagt, es ist nie nur ein Merkmal, was ausschlaggebend ist, sondern es ist immer so ein Gesamtpaket. Was mitkommt. Und man kann eigentlich sagen, Kinder mit Trisomie 21 sind genauso unterschiedlich wie andere Kinder.
den eigenen Charakter, eigene Persönlichkeit.
Ja, es gibt genauso große Unterschiede wie auch bei anderen Kindern, die vielleicht lernschwach sind oder hochbegabt. Ja, so gibt es das auf einem anderen Niveau natürlich, bei Trisomie 21 auch. Und man kann am Anfang noch nicht so viel sagen, wie das jetzt wird später, aber wenn sie gut in die Motorik kommen, kann man schon ein bisschen ablesen, okay, dann wird es vielleicht auch gut einigermaßen sprechen können oder andere Dinge lernen.
Das ist eine Entdeckungsreise.
Absolut. Eine Abenteuerreise.
Jetzt heißt es ja im Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Als euer Baby geboren wurde, Rabea, konntest du ihn als Geschenk Gottes so annehmen?
Ja, ich musste ein bisschen auf mein Geschenk warten, weil ich selber bei der Entbindung Corona hatte. Dann musste ich in Quarantäne. Titus musste noch auf die Neugeborenenstation und nach 12 Tagen durfte ich ihn erst sehen. Und es war ja ein besonderer Moment.
Das war ziemlich intensiv für uns, ja.
Es war ziemlich intensiv, ja. Ich habe Angst gehabt, wie mein Kind aussieht, ob ich es annehmen kann. Also ich habe mir in der Schwangerschaft noch sehr viel Gedanken gemacht, wie das einfach ausschaut. Man kennt ja Kinder mit Trisomie 21, aber wenn es mein eigenes ist. Und ich habe nach 2 Tagen im Krankenhaus, ich musste natürlich Milch abpumpen, weil ich nicht stillen konnte, weil er ja nicht bei mir war. Und dann hat eine sehr blickige Krankenschwester mir Videos gemacht von Titus mit meinem Handy auf der Neugeborenenstation mir gegeben. Und da habe ich gemerkt, also das hat mich einfach hormonell und dann im Milchfluss total bewegt. Und ich habe mich dann richtig auf ihn gefreut nach 12 Tagen, habe alles getan, damit mein Test dann negativ wird.
Also da war sofort eine Verbindung zu deinem Kind.
Ja, total. Ich saß 6 Stunden am Tag an seinem Bett, hatte ihn auf dem Arm. Ich habe das Pumpen vergessen. Also es war mir alles egal.
Das hört sich wunderschön an. Jetzt, wenn ein Kind geboren wird, dann ist das ja auch oft eine große Herausforderung für die Beziehung der Eltern, weil alles wird durch ein Baby auf den Kopf gestellt. Das ganze Leben fährt plötzlich Achterbahn und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wie war das bei euch und eurer Beziehung miteinander?
Ja, also ich kenne diese Aussagen auch. Vorher, bevor Titus da war, habe ich auch immer gedacht, boah, mein Leben ist upside down. Und als er da war, habe ich irgendwann mal gesagt, ich finde es gar nicht so anders.
Wir haben uns aber, glaube ich, auch bewusst vorgenommen, jetzt nicht alles nur um das Kind drehen zu lassen, sondern auch, also natürlich ist er auch im Mittelpunkt und braucht ja auch ganz besondere Fürsorge. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man quasi sein ganzes Leben nur noch auf das Kind konzentriert oder ob man sozusagen für das Kind da ist. Und wir merken das auch, dass, also wir glauben, dass es auch wichtig für die Erziehung ist, dass Kinder auch wissen, es gibt auch Tage, wo man einfach auch mal mitläuft, sozusagen, wo man einfach auch als Familie dann ein anderes Zielfeld hat oder so. Das haben wir eigentlich mal versucht. Und ja, da waren wir uns eigentlich auch von Anfang an sehr einig.
Okay, ihr habt die Hierarchie geklärt, dass ihr zusammen die Eltern seid, ihr braucht euch gegeneinander, gegenseitig. Und da brauchte keiner eifersüchtig zu sein auf das Kind. Nein. Ich denke, das ist eine vernünftige Entscheidung. Das ist so, wie es sein soll.
Ist ja auch für das Kind am Ende das Beste.
Ja, wenn die Eltern...
Also kein Kind hat was davon, wenn es der Nabel der Welt ist.
Ja, richtig. Nee, ist ja vernünftig. Schön. War der im Umgang mit Titus dann auch mal hilflos und verzweifelt?
Also ganz am Anfang, als er dann auch noch zum Teil noch an Schläuchen gewesen ist im Krankenhaus und so, da ist man schon auch angewiesen auf Fachpersonal. Und wenn dann irgendwie plötzlich die Apparate leuchten und blinken und so, dann weiß man nicht genau und so. Ja. Und da muss man schon sagen, haben wir am Anfang auch ein bisschen Hilfe gebraucht natürlich. Aber eigentlich, das ist nur die ersten Wochen so gewesen.
Ja.
Als ich zu diesem Thema Trisomie 21 ein bisschen recherchiert habe, bin ich auf wunderbare, tolle Buchtitel gestoßen. Da hieß es zum Beispiel Down-Syndrom, hab keine Angst, das Leben mit mir ist wunderschön. Oder eine Betroffene hat selbst geschrieben, Superheldin 21, mein Leben mit Down-Syndrom. Oder ein wunderbar anderes Leben. Oder das Leben ist schön, besondere Kinder, besondere Familien. Braucht man wirklich keine Angst und Sorgen zu haben, wenn man ein Kind mit Trisomie 21 bekommt?
Es hängt sehr davon ab, wie stark sich das Syndrom auf die Gesundheit auswirkt. Also ich sage immer, es gibt 2 Welten. Es gibt diese Down-Syndrom-Kinder, die keine organischen Schäden haben, wo man sich komplett auf die Förderung konzentrieren kann und in die Gruppe fällt Titus. Und dann gibt es die Kinder, wo man ständig um das Leben bangt, weil man ständig auf der Kinderkardiologie sitzt oder andere chirurgische Eingriffe vorgenommen werden müssen. Und diese beiden Welten berühren sich fast gar nicht. Also ich kenne nur Eltern, und wir sind ja gut vernetzt, kenne nur Eltern mit diesen Förderkindern. Mhm. Und die anderen, also weil die auch oft einfach im Krankenhaus sitzen und sich nicht so viel mit Therapien noch nicht beschäftigen können, berührt sich das kaum. Ja.
Aber man muss schon sagen, also die Buchtitel, die geben schon was Wahres wieder. Es gibt auch diesen Spruch, Trisomie 21, einfach mehr drin, nicht wahr? Wir haben mal vor der Geburt, war es vor der Geburt oder nach der Geburt, weiß ich gar nicht genau, ein Gleichnis gelesen. Also nicht von Christen, aber die das auch so erlebt haben. Die haben das folgendermaßen beschrieben. Stell dir vor, du buchst eine Italienreise und du freust dich auf die Italienreise und du steigst in den Flieger und du stellst dir schon vor, was du in der Toskana und in den Alpen und am Mittelmeer und in Rom machen wirst. Mhm. Und der Flieger landet und der Captain sagt, herzlich willkommen in Holland. Mhm. Und das ist so ein bisschen so das Gefühl, das man hat. Und jeder, der selbst sozusagen das erlebt hat, der kann das irgendwie nachvollziehen. Man ist plötzlich dann nicht da, wo man gedacht hat, aber in Holland ist auch schön. Ja, es gibt da Tulpen, ja, und es gibt verschiedene andere Dinge, die auch schön. Holland ist auch so schön wie, also auch schön wie Italien. Ist nicht Italien, aber es ist halt Holland. Und das ist so, glaube ich, so eigentlich, worum es eigentlich geht. Ja. Es ist was anderes, als man erwartet hat. Mhm. Und es kommt darauf an, dass man sich darauf einstellen kann auch.
Ein Satz, der mir sehr, sehr häufig begegnet, ist, wenn ich mit Titus irgendwo hingehe und Menschen ja sehen, dass er Trisomie 21 hat, kommt ganz häufig der Satz, ja, aber das sind ganz fröhliche Kinder. Manchmal kann ich den Satz schon nicht mehr hören, weil das ist wirklich wahr, es sind wirklich fröhliche Kinder. Das ist auch meist so das, was Leute mit diesen Syndrom verbinden.
Ja.
Aber ich sage dann oft, ja, aber das sind auch sehr dankbare Kinder. Mhm. Und das ist eigentlich auch was sehr Schönes. Mhm.
Und sind eben besondere Kinder,
ne? Es sind besondere Kinder, ja.
Jetzt, wie ist euer Titus so? Hat er eine Persönlichkeit?
Ach ja.
Erzählt mal ein bisschen von eurem Sohn.
Der Titus ist ein ganz verschmustes Kind.
Mhm. Ja. Viel für investiert.
Ja, also er mag gerne Körperkontakt haben. Ich denke mal, auch das liegt einfach daran, weil in den ersten 12 Tagen so ein Defizit da war. Mhm. Und wir haben das viel nachgeholt mit Bonding, mit in der Trage rumschleppen. Ja, er ist sehr freundlich. Er kann, ohne dass irgendwer im Raum ist, herzlich gackern und sich über irgendwas totlachen, wo keiner weiß, was ist es jetzt eigentlich.
Und er liebt Bücher.
Ja.
Das hat er vom Papa, oder?
Er liebt Bücher und er mag gern, wenn man ihm vorliest. Der nimmt dann manchmal auch sein kleines Daniel-Buch, ja, so seine kleinen Bibelhelden. Und dann setzt er sich in seinen Sitzsack und dann spielt er so Andacht, ja, und dann waffelt er so vor sich hin und so. Das ist schon also ganz, ganz niedlich.
Ja, er mag sein Glockenspiel.
Ja. Und Bälle mag er auch. Mhm. Ja, Bälle werfen. Und,
ja, so ein Strahlen in euren Gesichtern, wenn ihr über euren Sohn sprecht, ihr würdet ihn nicht mehr hergeben.
Nein,
oder? Ich habe über Trisomie 21 Kinder gelesen, ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten sind meist sehr gut entwickelt, insbesondere im Umgang mit ihren Mitmenschen, aber auch bei der Beachtung von Regeln. Erleichtert das das Zusammensein und die Erziehung?
Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört, oder? Dass sie das Einhalten von Regeln, dass ihnen leicht fällt?
Also man sagt meistens, dass sie eigentlich ziemlich bockig sein können, wenn sie nicht wollen.
Aha, okay.
Aber vielleicht ist es auch eine Erziehungssache.
Und dass du dann nicht gegen ankommst. Also wenn sie was nicht wollen, dann hast du auch fast keine Chance.
Aber wir haben bei Titus, merken wir eigentlich, wenn man geduldig ist und jetzt sozusagen nicht es erzwingt, sondern einfach ein bisschen überzeugt auch.
Oder spielerisch.
Oder spielerisch überzeugt, dann lässt er sich sehr gut führen. Wirklich sehr gut führen, muss man schon sagen, ja.
Also er ist nicht so der Rebell von klein auf, sondern
nee, gar nicht.
Er reizt ihn nicht dazu. Ja.
Nein.
Aber wie gesagt, also es ist zwar eine genetische Veränderung, aber Persönlichkeitsvarianz gibt es bei diesen Menschen ganz genauso.
Ja, ist eben doch jeder besonders.
Jeder ganz besonders, ganz eigene Persönlichkeit. Ja.
Welche Zukunftsaussichten hat Titus?
Ja, ich habe immer gesagt, ich würde gerne, dass Titus nicht in einer Werkstatt arbeitet, wie viele behinderte Menschen das ja tun. Ich würde ihn gerne irgendwo, vielleicht da, wo wir jetzt sind, in Bogenhofen, auf dem Campus sehen eines Tages, wie er die Gartenarbeit macht oder in der Mensa hilft. Also das wäre so mein Traum, dass er unter Menschen ist und dass er einfach integriert ist. Mhm. Ich habe mich auch, ja, wollte auch immer, dass er ein bisschen inklusiv im Kindergarten ist, in der Schule. Mhm. Also das wäre so meine, mein Ziel für ihn, dass er mit einem Mann sein kann, weil das diese Kinder einfach mehr fördert, wenn sie ja, mit anderen Kindern, die keine Syndrome haben, zusammen sein können.
Und das wird dann natürlich auch erzieherisch auf die anderen Kinder wirken.
Ne? Ja. Auch, ja.
Absolut. Das, was wir eigentlich in der Gesellschaft haben wollen, diese Akzeptanz. Ja. Nur noch zur Ergänzung für unsere Zuschauer. Bogenhofen, dieser Campus, das ist eine große Schule, ein so Art Gymnasium, theologisches Seminar, Lehrer werden ausgebildet, Sprachschule. Also das sind viele junge Leute vor Ort und auch ein wunderschöner Platz.
Ein schöner Ort, ja.
Welche Lebenserwartung, meint ihr, hat so ein Kind?
Das ist in der letzten Zeit sehr gestiegen. Also mittlerweile, weiß jetzt nicht ganz genau, was die neuesten Statistiken sagen, aber es geht bis 40, 50, 60 Jahre.
Mhm. In Ausnahme auch mal 70.
Ja, also es war, wenn man jetzt ein halbes Jahrhundert zurückgeht, waren das vielleicht 20 oder so. Also das ist durch Förderung, einfach dadurch, dass man die Menschen ins Leben integriert, intentional, sehr rapide angestiegen.
Ja, und natürlich auch die kardiologischen Probleme auch früher beheben kann.
Ja, genau. Wird er denn selbstständig leben können?
Das werden wir sehen.
Das ist eine interessante Frage. Ja. Das ist vielleicht auch eine Frage, was die Zukunft betrifft. Wir haben uns irgendwann gesagt, wir wissen nicht, was in 30 Jahren ist.
Ja.
Wir hoffen, Jesus ist vorher wiedergekommen. Mhm. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und es macht auch nicht so viel Sinn, jetzt schon Pläne zu machen für das, was dann in Jahrzehnten sein könnte.
Genau.
Niemand weiß, ob die Welt da noch steht, wie sie ist, was mit uns ist.
Das wären Sorgen, die
kann,
keine...
Genau, man kann immer nur mit Gott Tag für Tag leben und, sag mal, auf Sicht fahren. Ne?
Werden die Eltern von Trisomie 21 Kindern unterstützt? Du hast von Förderung gesprochen. Was kann man da so erwarten? Wie sieht das aus?
Ja, ganz interessant. Und das wusste ich vorher auch nicht. Ich war dann im Krankenhaus und sofort kamen Leute zu mir, Therapeuten oder auch Menschen, die gesagt haben, wir beantragen jetzt Pflegegeld für den Titus oder wir erledigen dies oder jenes für sie. Man ist sofort in einem Netz aufgefangen, wo sich Leute um Anträge kümmern und um Therapietermine, Arzttermine. Wir haben auch eine medizinische Nachsorge noch gehabt, bestimmt noch 12 Wochen lang nach der Geburt, die immer zu uns nach Hause kam. Also ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Man ist wirklich super aufgefangen und bekommt wirklich auch gesagt, da muss man hin, das muss man erledigen, diese Therapie ist sinnvoll. Und man bekommt auch Kontakte zu anderen Familien, indem man in Spielgruppen geht. Wir waren in der Spielgruppe, da waren 10 Kinder mit Down-Syndrom.
Ja. Also man muss sagen, es ist eigentlich so viel, dass man fast nachher schon wieder die Situation kommt, dass man persönlich sagen muss, okay, diese Therapie mache ich jetzt einfach nicht aus Zeitgründen oder um halt den Stress nicht zu groß werden zu lassen. Man kann ja viel über den deutschen Staat schimpfen, aber wenn man ein Kind mit Behinderung hat, ist man froh, also wirklich froh, in Deutschland zu leben. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Da wird sehr viel gemacht, man hat große Unterstützung, keine finanzielle Belastung dadurch. Da muss man wirklich also auch dankbar sein für das, was man hat.
Das seid ihr richtig aufgefangen worden. Und so persönlich, welche Art und Weise fördert ihr euren Titus?
Du meinst mit Therapien? Oder ja, wir oder ganz zu Hause?
Zu Hause, ja.
Ja, wir kriegen immer Hausaufgaben von den Therapeuten. Ja, von der Physio, von der Logo, von der Ergo. Ja, wir sind nicht nur Eltern, wir sind auch teilweise Therapeuten zu Hause. Das ist natürlich auch was man mit so einem Kind dann auch wissen muss. Das macht manchmal Spaß, manchmal ist es auch zu viel.
Aber das ist bei jedem Kind so.
Ja. Ja. Dafür müssen wir irgendwann nicht Algebra mit Titus lernen, aber wir müssen halt bestimmte Übungen mit ihm zu Hause machen. Wir versuchen
körperliche Übungen.
Ja, körperliche Übungen. Wir versuchen, kann man drüber reden, ne? Wir haben Gebärdensprache lernen wir mit Titus. Wir lernen nicht die Gebärdensprache, die Gehörlose lernen, sondern da gibt es andere verschiedene Systeme, wo man nicht jedes Wort gebärdet, sondern Hauptwörter im Satz, Verben.
Das ein bisschen zu unterstützen, dass sie sich dann irgendwann schon ausdrücken können, bevor sie richtig sprechen können. Weil viele Trisomie-Kinder haben das Problem, dass sie dann Dinge wollen, aber nicht sagen können. Mhm. Und dann werden sie sehr frustriert.
Ja.
Wenn sie so ein bisschen lernen, sich auszudrücken, dann hilft das. Und da fangen wir jetzt an, mit ihm das auch zu üben.
Ja. Davon habe ich noch nie was gehört. Tolle Idee.
Gebärdenunterstützende Kommunikation heißt das.
Ich habe tatsächlich schon Mütter getroffen mit gesunden Kindern, die das auch machen. Weil die Kinder dann einfach vor dem Sprechen schon sich verständlich machen können. Genau. Und bei Titus ist das jetzt auch so, mit 2,5, wir gebärden bestimmte Sachen und er weiß sofort, was wir meinen. Genau.
Mhm. Also die Kommunikation mit ihm funktioniert.
Ja,
ja, das ist schön. Sehr gut.
Jetzt gibt es dieses Sprichwort, diese Kinder suchen sich ihre Eltern selbst aus. Ist das jetzt einfach nur ein blödes Sprichwort oder steckt da was dahinter, vielleicht in eurem Fall?
Also dieser Satz ist mir zum ersten Mal begegnet, als die Logopädin mir das gesagt hat. Da war ja ein halbes Jahr und ich kann sagen, es tut gut, als Eltern sowas zu hören, wenn es natürlich irgendwie...
biblisch totaler Quatsch ist.
Ja, ja. Gott sucht Eltern aus für diese Kinder, glaube ich. Ja. Aber ja, also es gibt natürlich auch, man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch Familien, wo diese Kinder nicht gut aufgehoben sind. Mhm. Und ich habe auch von Familien gelesen, die keine Kinder bekommen können, die gezielt solche Kinder als Adoptivkinder oder Pflegekinder aufnehmen. Das ist auch eine große Leistung, das zu machen.
Mhm. Ja. Absolut. Was hat Titus in euch verändert? Habt ihr ihn gebraucht?
Ich habe ihn am Anfang die Bremse Gottes für unser Leben genannt.
Okay. Die haben wir gebraucht, diese Bremse.
Ja, wir sind natürlich zwei Menschen, die sehr viel und gerne arbeiten. Und er hat uns so ein bisschen geholfen, Slowdown zu machen. Er hat Ruhe in unser Leben gebracht. Auch, ja, ich wollte einfach sehr gerne Mama sein und einfach ja, dieses Mütterliche auch einfach leben. Und da bin ich ihm dankbar, dass er dass ich das machen darf. Ja.
Gab es sonst noch etwas, was ihr durch ihn besonders intensiv gelernt habt?
Also wie gesagt, ich glaube, ich habe neue Aspekte über Gott und seine Freude über uns, trotz unserer Unvollkommenheit, gesehen und gelernt. Und klar, aber ich glaube, viele Dinge, die man als Eltern lernt, die lernt man mit jedem Kind. Ja, dass man da geduldig sein muss. Ja, und dass man auch dann ja, plötzlich Dinge vielleicht sieht an sich selbst. Weißt du, ich meine, wenn man sieht, was Kinder tun. Mhm. Und wenn man dann als Elternteil versucht, dem Kind was beizubringen und plötzlich merkt, also fühlt sich Gott über mich. Also da gibt es viele Momente, wo ich denke, da bin ich sehr dankbar für die Lektion, die ich lernen kann auch. Ja.
Also dir hilft es, den Umgang Gottes mit dir besser zu verstehen, weil du als Vater mit deinem Kind auch neue Aspekte lernst.
Ja, wenn ich manchmal denke, wenn er dann doch mal weint, er weint nicht viel, ja, aber vielleicht wegen etwas, was jetzt völlig unwichtig ist, vielleicht objektiv gesehen. Und ich verstehe das und ihm ist es aber scheinbar jetzt ganz wichtig. Und dann stelle ich fest, ja, wahrscheinlich geht es Gott ganz oft genauso, dass wir uns für irgendwas aufregen, beschweren, wo Gott eigentlich weiß, es ist völlig unproblematisch. Ja. Und
schöner Vergleich.
Es gibt so viele Momente im Alltag, wo ich dann merke, dass Gott zu mir spricht.
Sag mal, verändert der Blick durch diese Brille des Glaubens an einen Schöpfergott euren Blick auf Titus?
Mhm. Ja. Wir würden Titus nicht so sehen, wenn wir nicht an Gott glauben würden.
Ja. Ja. Weil also für uns ist ganz klar, er ist wunderbar gemacht. Es war anders.
Ja.
Und klar, es hat sozusagen einen genetischen Defekt gegeben. Aber dass er trotzdem so ist, wie er ist, ist ja wiederum auch Teil der Gnade Gottes und der Kraft Gottes, ihn trotzdem so wunderbar zu machen. Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist ein, also man sagt das vielleicht mal daher, aber vom Bewusstsein, dass man sagt, es ist ein Kind, ein Mensch, der Trisomie 21 hat, aber es ist kein Trisomie 21 Mensch. Mhm. Es ist trotzdem ein, also jeder von uns hat ja vielleicht auch eine Krankheit vielleicht oder irgendwas, aber wir werden nicht definiert durch die Dinge, die vielleicht als Begrenzung da sind. Er ist ein Mensch und er hat halt diese Bedingung, Trisomie 21, aber das definiert ihn nicht. Mhm. Und das, glaube ich, das kann man in der Bibel sehr schön sehen, dass Gott jedem Menschen, ganz egal in welcher Situation er groß wird oder mit welchen Bedingungen, einen unveräußerlichen Wert zuspricht.
Genau, und einen Plan mit jedem Menschen hat. Rabea, wie siehst du das?
Ja, für mich ist eigentlich die Freude auf den Himmel noch größer geworden durch Titus, weil ich weiß, dort wird er einen ganz normalen Chromosomensatz haben. Keine Trisomie 21 mehr, wird so sein, ja, so perfekt sein, wie er ohne die Sünde halt wäre. Ja, und darauf freue ich mich ganz besonders. Es geht uns beiden, glaube ich, so. Mhm. Mhm.
Habt ihr schon mal über ein Geschwisterchen für Titus nachgedacht?
Ja, das legen wir in Gottes Hand.
Ja.
Also ihr habt den Mut, es nochmal zu wagen.
Ja, natürlich. Wir haben beim Genetiker tatsächlich dann errechnen lassen, wie die Wahrscheinlichkeit wäre, ein zweites Kind mit Down-Syndrom zu kriegen. Und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1%. Und ich glaube, da sind wir mutig.
Ja. Schön. Ich freue mich, dass Gott euch als Eltern für Titus ausgesucht hat. Dass ihr heutzutage so glücklich damit seid, auch wenn diese Trauerphase war. Aber ich denke, das ist ganz normal und das muss man sich auch zugestehen. Ihr beiden, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Für mich persönlich war es eine wertvolle Erfahrung. Im Leben läuft so manches anders, als man sich das vorstellt. Aber Gott meint es gut. Und in diesem Anderssein, da findet man vielleicht seinen besonderen Schatz. In eurem Fall heißt er Titus. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich nehme für mich aus diesem Gespräch mit, dass jeder Mensch, ob gesund oder krank, ob irgendwie behindert oder hochentwickelt, für Gott etwas Besonderes, Einmaliges und Wertvolles ist. Und weil wir bei Gott geborgen sind, brauchen wir vor den Herausforderungen des Lebens keine Angst zu haben. Aber ein bisschen Mut gehört schon dazu. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Menschen im Fokus.